Ihr werdet erinnert an die erste Predigt über den ersten Petrusbrief, die Weltfremden, da sind sie wieder. Und ich sehe sie vor mir. Hoffe ich. So leben Weltfremde in der Gnade. Wir haben letzte Woche von Fritz Lippert einiges schon dazu gehört, da gab es auch schon Aufforderungen, wir konnten gar nicht alles im Einzelnen betrachten. Und auch heute haben wir wieder einen ganz schön langen Text. Und ich gehe einfach mal so, oder wir miteinander gehen ihn so Stück für Stück durch, was der Petrus uns da schreibt. Das Erste, ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften eurer selbstsüchtigen Natur nicht nach, denn sie kämpfen gegen euch. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, soll ehrenwert sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden, damit sie Gott preisen am Tag ihrer Gottesbegegnung. Diese beiden Verse zuerst wollen wir uns etwas genauer anschauen. Was sagt Gott uns da? Und dafür brauche ich meine Brille. Petrus redet diese verstreuten Geschwister dort in der nördlichen Türkei, die redet er mit meine Lieben oder ihr Lieben an. Es ist ihm ein Anliegen, die Liebe Gottes da in die Beziehung hineinzubringen. Er sieht sich mit ihnen verbunden. Es macht ihm Not, dass es ihnen dass sie so herausfordernde Zeiten erleben. Aber er erlebt dieselbe auch. Er sitzt nicht irgendwo schön im Warmen und denkt, ja, den anderen geht's schlecht und ich bin hier in meiner sicheren Burg. Das war nicht so zu der Zeit. Petrus hatte keine sichere Burg. Er hat schon selber im Gefängnis gesessen und ein Engel hat ihn rausgerettet, wo er gar nicht wusste, ob das nochmal gut geht. Und hier sagt er jetzt diese große Rettung, von der er im ersten Kapitel gesprochen hat, dass Jesus nicht nur aus dem Gefängnis rettet, sondern einen Menschen für die Ewigkeit rettet, diese Rettung soll auch praktische Auswirkungen haben. Und das Erste, was er da sagt, gebt den Leidenschaften eurer selbstsüchtigen Natur, das kann man auch mit einem Wort übersetzen, das ist das Ego, das ist unser altes Ich. Das ist das, was Gott in uns nicht so meint, wo wir immer wieder, ja, da ist ein Kampf. Und ich habe da noch, damit wir uns das vielleicht etwas besser merken können, habe ich mal ein paar Emotions eingefügt in diesen Text. Ja, und eine Wortschöpfung. Darum ermahnmutige ich euch. Das Wort gibt es im Deutschen nicht, aber das ist eigentlich eine genauere Übersetzung. Dieses Wort, was im Griechischen dort steht, das heißt, kann heißen ermutigen. Und so wie ich das vom Zusammenhang sehe, heißt das meistens ermutigen. Es heißt aber auch ermahnen. Und die meisten Bibelübersetzer übersetzen einheitlich mit einem Wort, ermahnen. Das klingt aber in unseren Ohren so nach dem Zeigefinger. Ja. Und deshalb habe ich ein Buch gelesen, vor anderthalb Jahren, da hat jemand vorgeschlagen, endlich mal ein adäquates deutsches Wort zu erfinden, nämlich ermahnmutigen. Damit wir immer beides denken. Ja? Damit wir nicht nur an die ermutigenden Streicheleinheiten denken, aber auch nicht nur an den ermahnenden Zeigefinger, sondern beides miteinander. Ja? So, ihr versteht, was der Petrus da meint. Und was Gottes Wort was Gott uns hier letztlich sagen will. Er weiß, dass in uns Leidenschaften da sind, die gegen uns selber kämpfen. Und ja, was sind solche solche Leidenschaften, das können natürlich Süchte sein, ja, das Alkoholsucht oder auch, dass jemand unentwegt essen will, ja, man nennt das dann nicht mehr vielleicht Esssucht, ja, oder auch das Gegenteil, dann nennt man das dann Wahn, Schlankheitswahn, oder ja, vielleicht auch Sachen, die nicht so auffällig sind, dass jemand sich immer zurückzieht und sagt, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich brauche nicht nur jetzt, sondern ich brauche eigentlich immer meine Ruhe, und auch das kann eine solche Leidenschaft sein, die gegen unsere Seele kämpft, die nicht das gesunde Miteinander, das göttliche Vorbild meint, sondern wo wir uns selber suchen. Natürlich Pornografie, ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit. Und auch das ist eine Leidenschaft, die uns zerstören will. Und all diese Süchte und diese Sünden, die da vielleicht Überhand nehmen in unserem Leben oder Überhand nehmen wollen, die wollen uns letztlich zerstören. Und deshalb warnt der Petrus und sagt, jetzt sollen wir nicht einfach nachgeben unserer selbstsüchtigen Natur, die sich um uns kreist, das haben wollen, wo wir etwas haben wollen, sondern da gilt es letztlich abzuklären, was möchte Gott für mein Leben, was ist das Gute. Das Gute ist nachher noch ein weiteres Thema. Ja. Im nächsten Vers sehen wir, das ist schon so der Gegenpart, euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, soll ehrenwert sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen. Ja, gute Taten, die sichtbar sind. Jesus spricht schon davon, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Menschen wissen von unserer Verbindung zu Gott, sehen, dass wir Gutes tun. Und damals war das natürlich, gab es da sehr herausfordernde Dinge. Ja, das war ja noch eine ganz andere Zeit, als wir sie heute kennen. Ich sag mal, alle Menschen haben in dem Gebiet dort die verschiedenen Götter angebetet. Und da gab es ganz normal, gab es Tempelfeste, wo jede Familie dabei war. Und jetzt gibt es da eine Familie im Ort, die kommt nicht mit. Die ist bei diesen verschiedenen Tempelfesten, die da stattfinden, nicht mehr dabei. Und dann wird denen natürlich Böses nachgesagt. Und wenn dann noch vielleicht der Regen ausbleibt, ja, wer ist dann schuld? Dann sind natürlich diese mit diesem fremden Glauben, die den Fruchtbarkeitsgott oder den Gott, der für Regen und Ernte zuständig ist, die diesem Gott nicht die Weihgaben gebracht haben, die sind schuld. Ja, und dann wird ihnen Böses nachgesagt oder auch Böses angetan. Und dann in dieser Spannung zu leben und zu sagen, wir folgen treu Jesus nach und bleiben bei der Anbetung des einen Gottes und tun trotzdem in unserer Gesellschaft Gutes. Das ist sicher eine spannende Herausforderung. Bei uns heute nicht ganz so spannend. Aber vielleicht gibt es da auch da und dort Parallelen, wo unsere Mitmenschen gewisse Dinge von uns erwarten, dass man einfach dabei ist. Das tut doch jeder. Und vielleicht auf niederem Niveau, nicht das ganze Dorf, nicht die ganze Stadt, aber vielleicht die Firma, die Kollegen. Dass man Dinge tut und dann kommt man in einen Gewissenskonflikt, ja, wo man sie nicht mitmacht. Und die werden dann erstmal nicht erfreut sein. Wenn alle immer das Gleiche tun und einer schert aus, dann ist meistens der, auch wenn er eigentlich ein Friedensstifter sein könnte, ist er der Unruhestifter. Weil er am Gewissen rüttelt. Ja? Und das Gewissen mag aber vielleicht nicht aufgerüttelt werden. Und dann gibt es da Konflikte. Und Petrus leitet unseren Blick darüber hinaus und sagt, die Böses nachsagen, sie sollen unsere guten Taten sehen. Das ist sein Lösungsansatz für das Problem. Und dann von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden damit sie Gott preisen am Tag ihrer Gottesbegegnung. Ich glaube, in den meisten Übersetzungen steht da Heimsuchung oder am Tag ihrer Untersuchung. Und da habe ich ein bisschen überlegt, was heißt das jetzt hier? Manche Übersetzungen, neue Übersetzungen, es gehen auch einfach darauf, dass sie sagen, am Tag des Gerichts. Aber das scheint mir zu einseitig. Und habe dann eine Parallele gefunden. Ist ja immer gut, wenn man eine Parallele in der Bibel findet. Und zwar in Lukas 19. Da sagt Jesus, als er Jerusalem anschaut und darüber weint, dass Jerusalem nicht bereit war für die Begegnung mit ihm, mit dem Messias, den sie eigentlich so lange erwarten. Und dann heißt es in Vers 44, und da sieht Jesus schon das Gericht kommen, dass Jerusalem zerstört wird. Und dann sagt er, sie werden dich, eben die Feinde, die Römer, dann später im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem ja total zerstört, 3 Jahre vorher belagert und 3 Jahre Belagerung, dann ist schon nicht mehr viel. Ja. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen, in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du, und hier steht jetzt, die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Und dort steht das gleiche Wort, den Tag deiner Heimsuchung. Es war eine Heimsuchung, eben eine Gottesbegegnung, dass Jesus in Jerusalem war. Und eigentlich hat er darauf gewartet, dass Jerusalem ihn anbetet und ihn als Messias erkennt. Das war ein Gedanke. Aber das haben sie nicht getan. Und Jesus sagt, es ist tragisch und hat das Gericht zur Folge, dass du, Jerusalem, die Begegnung mit mir nicht erkannt hast, als mich als Gott anerkannt hast. Und der gleiche Gedanke, so denke ich mir, hat Petrus hier. Ich denke, er greift genau diesen Gedanken auf. Menschen können und sollen an uns, und das ist unsere Herausforderung, Jesus entdecken und von Jesus hören. Gerade im letzten Text, in der Bibelstelle von letzter Woche, wir haben uns das am Dienstag in der Bibelstunde ein wenig angeschaut, da ist eine Aufforderung, zu der ist der Fritz nicht mehr gekommen, weil er schon so viel zu sagen hatte, aber da gibt es eine Aufforderung am Schluss, in Vers 9 noch, ja, Gott hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen und dann steht eine Aufforderung, damit ihr verkündigt seine Tugenden. Man könnte auch übersetzen seine Vortrefflichkeiten oder seine Lobenswertigkeiten. Oder wie hier übersetzt ist, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Nicht unsere guten Taten, sondern es geht um ihn. Wir verkündigen mit Worten und Taten, wie großartig Gott ist. Er ist besser als alles. Als alles, was wir kennen, als alles, was wir haben. Und diese Vortrefflichkeit, er ist mehr, er ist besser, die sollen wir verkündigen. Das ist ein Auftrag an die ganze Gemeinde. Das kommt im Neuen Testament gar nicht so oft so klar raus, aber hier ist es klar, Petrus schreibt das, ja, alle sollen davon reden. Je nach Begabung. Manche als Evangelisten und manche einfach in ihrer Familie, da wo die Begegnungen sind. Und das ist dann hier wieder aufgegriffen. Ja, jetzt haben die Menschen, haben diese Botschaft gehört und sie haben Menschen gesehen, die das leben. Die das Böse nicht mit Bösen vergelten, sondern mit Guten. Die gute Taten sprechen lassen. Und das ist schon eine Art Gottesbegegnung. Und wenn Gott dann irgendwann an ihrem Herz rührt, dann haben diese Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wollen sie auch mit diesem Gott leben? Oder wollen sie bleiben, wie sie sind, oder sich von Gott abwenden? Und das ist der Tag der Gottesbegegnung. Und es gibt dann noch einen anderen Tag der Gottesbegegnung, nämlich den Tag des Gerichts. Und so gibt es für die allermeisten Menschen und gerade die allermeisten Menschen mehrere Gottesbegegnungen. Und der Wunsch ist, den Petrus hier auch ausdrückt, der Wunsch ist, dass sie so, jeder Mensch, sobald er Gott begegnet, dass er ihn preist. Dass er sagt, du bist Gott und ich bin ein Mensch und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir leben. Und wir sind da mitten in dieser Herausforderung, dass unser Leben ehrenwert ist. Ja? Und das ist herausfordernd. Ihr könnt darüber nachdenken, wie sieht das in eurem Alltag aus? Es ist unser Alltag ja sehr, sehr vielfältig. Aber Petrus schreibt dann noch weiter, etwas, was für uns alle gilt, fügt euch um des Herrn willen jeder vom Menschen gesetzten Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, als der an höchster Stelle steht. Ordnet euch seinen Vertretern unter, die er eingesetzt hat, um alle zu bestrafen, die Unrecht tun, und alle mit Anerkennung zu belohnen, die das Rechte tun. Untertan unter die Obrigkeit, unter die, Petrus schreibt hier bewusst, weltlichen Ordnungen. Und wenn wir jetzt denken, wann lebte Petrus, wann schrieb er das? Zu der Zeit, als Nero schon Kaiser war. Das war jetzt nicht gerade ein Musterknabe. Dagegen ist unsere Obrigkeit sehr gutmütig mit uns. Nero war ein Despot, letztlich auch ein Gewaltherrscher. Als er in den Größenwahn verfiel, dass Rom viel schöner sein könnte und müsste, weil er ja der Herrscher ist, hat er das angezündet. Ich meine, niemand von uns denkt, dass unsere Regierung Wien anzündet. Ja, also ich nicht. Das ist nicht, ja. Und ziemlich ähnlich undenkbar, also das passierte auch damals nicht alle Tage. Und das ist der Kaiser, von dem Petrus hier spricht. Aber die Logik, die göttliche Logik ist, wenn in einem Reich Anarchie herrscht, und man sieht das da und dort auf dieser Welt, jetzt gerade spannend in Venezuela, auf welche Seite stellt sich dort das Militär? Da ist letztlich das Militär die ausschlaggebende Macht, die dann das Recht durchsetzen können. Aber wenn nur noch Anarchie herrscht, dann wird es immer noch schlimmer, als wenn es irgendeine Obrigkeit gibt. Gott hat sich das ausgedacht, dass es Hierarchien gibt in dieser Welt. Und dann gibt es eben menschliche Ordnungen. Und in manchen Ländern Demokratie. Und damals gab es den Kaiser. Und Petrus erwähnt diesen Kaiser und sagt, dem gilt es, sich unterzuordnen. Petrus, das ist der gleiche Petrus, der in Apostelgeschichte gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist natürlich dann die Grenze. Ja, wenn der Kaiser sagt, ihr müsst mich anbeten oder mein Standbild, die hatten ja überall Standbilder und Kaisertempel und auch andere Tempel, dann hat der Jesus-Nachfolger keine Gefolgschaft zu leisten. Wenn der Kaiser aber sagt, ihr müsst Steuern zahlen, da hat Jesus drauf gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, ja, auch der Christ, auch der Jesus-Nachfolger muss Steuern zahlen, ja, und gibt Gott, was Gottes ist. Die Anbetung gehört Gott allein und vieles andere, das sind wir ganz normal. Ja. Auch wir machen rechtschaffene Steuererklärungen. Das ist auch ein Teil von den guten Taten, die uns aufgetragen sind. Auch wir halten uns an eine Straßenverkehrsordnung und sagen nicht, weil wir sowieso einmal im Himmel sind und Jesus gnädig ist, können wir auch 100 innerorts fahren. Das ist keine Logik. Das ist keine biblische Logik. Ja. Mir wird alles vergeben, ich kann so schnell fahren, wie ich will. Nein, das hat Jesus nie gemeint. Ja. Und andere Dinge, ja, wir als Jesus-Nachfolger sollen keine Schwarzarbeiter beschäftigen und auch keine Schwarzarbeit tun. Pfusch, ein schwieriges Thema in unserem schönen Land. Ja. Durchaus beliebt und weitgehend akzeptiert, solange man sich nicht erwischen lässt, ist das. Wann sieht Gott das? Immer. Ja, natürlich. Es geht nicht darum. Ja. Und das ist tief in uns verankert. Ich habe es erlebt in Gemeinden. Das ist da auch, und es kam ein neues Gesetz raus, und die erste Frage war, wird das denn abgestraft? Halten wir nur Gesetze, die gestraft werden, oder halten wir Gesetze, sobald sie Gesetze sind? Nein, um Gottes Willen halten wir Gesetze, sobald sie Gesetze sind. Wir ordnen uns da unter, solange sie dem Wort Gottes nicht widersprechen. Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten, da sind sie wieder, sie kommen oft vor in unserem Text, alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit oder Unwissenheit, was es damals alles gab, ja, Dummheit und Unwissenheit, das ist ja wie heute, gegen euch reden. Ja, weiß nicht, wie ihr das in eurem Alltag erlebt. Ja, lebt als freie Menschen, lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind, und missbraucht eure Freiheit. Ja, wir sind frei gemacht durch Christus, aber nicht als Deckmantel für das Böse. Sondern unsere Richtung, weil Gott gut ist, sondern wir als seine Nachfolger gute Taten tun. Ehrt alle Menschen. Herausfordernd. Aber eine klare Linie, die uns, der Petrus, oder Gott hier aufzeigt. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, fürchtet Gott und ehrt den König oder den Obersten. Ja. Nochmal, dieses nicht nur, ja, ich muss mich ja unterordnen, aber ich schaffe das, ja, sondern ehrt den König. Ja. Der Bundespräsident und der Kanzler und die Obrigkeit verdient eine Ehre. Und alle Menschen verdienen eine Ehre. Von uns. Das meint hier nicht Anbetung, aber eine Ehrerbietung. Ja. Ihr Haussklaven, da haben wir jetzt heute Morgen nicht viele von. Ja. Damals war das üblich, das war ein Berufsstand letztlich. Haussklaven. Ganz viele Leute hatten einen oder mehreren Haussklaven. Im alten Griechenland war es zum Beispiel üblich, dass höhergestellte Leute einen Lehrer als Haussklaven hatten. Sein Anstellungsverhältnis war Haussklave, aber er lehrte die Kinder und auch manchmal den ganzen Hausstand in Pädagogik, in Schreiben und Rechnen. Ja. Und diese Haussklaven waren eben, auf der einen Seite belehrten sie das ganze Haus und auf der anderen Seite waren sie Angestellte. Ja, das waren jetzt die waren nicht in dem Maß ausgebeutete Sklaven, wie das später dann passiert ist, sondern es waren angesehene Leute. Und das gab es damals, und trotzdem wird jetzt, es konnte natürlich passieren, dass letztlich so ein Lehrer viel intelligenter war als sein Chef. Ja, und dann kann es passieren, wenn man dann noch denkt, jetzt, ich bete nicht die dummen Götzen an, sondern ich habe ja bin ein Gotteskind und ich bin eh schlauer als er, dass man nicht mehr den nötigen Respekt hat, den man eigentlich haben sollte. Und da sagt Petrus, ordnet euch euren Herren und Herrinnen unter und erweist ihnen den schuldigen Respekt, nicht nur den guten und freundlichen, sondern auch den launischen. Diesen Vers hat mir mal mein Meister zitiert, als ich noch Tischler war. Wir hatten einen Chef und einen angestellten Tischlermeister und ich war noch Lehrling oder Geselle und war nicht so ganz glücklich mit meinem Chef und hatte mich bei meinem Meister beschwert. Und dann zitiert er den Vers. Ordnet euch unter mit dem nötigen Respekt. Nicht nur den freundlichen, auch den launischen, oder in anderen Übersetzungen steht in krummen. Ja. Und er war an dem Tag krumm, hatte ich den Eindruck zumindest. Und ich weiß, das ist bis heute sitzen geblieben. Also einen Bibelvers in meinem in meinem Tischlerdasein zitiert zu bekommen, und der Meister und auch ich waren gläubig und wir wussten das voneinander, und er zitiert mir den, das saß. Ich habe mich nie mehr bei ihm über meinen Chef beschwert, ja, sondern habe mir versucht, das zu Herzen zu nehmen und das innerlich zu regeln, mich unterzuordnen, da wo es, wo es dran ist und oder auch die Aussprache mit ihm direkt zu suchen und nicht mich beim Meister zu beschweren. Und ihr mögt einteilen, wo das bei euch dran ist in eurem Alltag. Und jetzt hat der Petrus, und deshalb habe ich oben drüber geschrieben, so leben Weltfremde. Petrus hat sie ja wieder so angesprochen, Gäste und Fremde, Leute, die hier kein Bürgerrecht haben, sondern die in Wirklichkeit ihr Bürgerrecht im Himmel haben. Und das will er betonen, das ist ihm wichtig. Und da schreibt er, ja, so leben Weltfremde in der Gnade. Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld nur deshalb Kränkungen erfährt und leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. Dafür braucht man schon eine gewisse geistliche Reife, das als Gnade Gottes zu empfinden. Wenn man Kränkungen oder auch Leiden erfährt. Und diesen herausfordernden Gedanke will Petrus uns hier mitgeben. Er selber hat das gelebt. In der Apostelgeschichte lesen wir, die Apostel, noch ganz in der Anfangszeit, werden vor den Hohen Rat zitiert. Und der Hohe Rat will sie eigentlich bestrafen, kann das aber nicht so richtig. Sie sind im Volk sehr angesehen und sie haben ein großes Wunder getan. Und sie verbieten ihnen nochmal von Jesus zu reden. Die haben sich nicht dran gehalten. Das war schon mal verboten. Weil das lassen sie sich nicht verbieten. Und dann werden sie alle nochmal gezüchtigt, steht da im Alten. Also sie werden geschlagen, sie werden verprügelt. Das war damals eine übliche Strafe. Nur für jemand, den man eigentlich nicht verurteilen kann und dann ihn doch verprügelt, ist das eine schwierige Rechtssache. Und dann steht in der Apostelgeschichte, sie freuten sich, dass sie würdig gewesen waren, für Jesus, für den Namen Jesu zu leiden. Und das ist genau das. Sie haben, es war verboten, von der Obrigkeit, es war verboten, das Wort Gottes weiterzusagen. Aber Gott hat gesagt, ihr müsst das Wort Gottes weitersagen. Also gehorchen Sie Gott mehr als der Obrigkeit. Die Obrigkeit verprügelt Sie dafür und Sie sagen, danke Gott, dass wir das erleiden dürfen. Ja, das ist das, was Petrus den Nachfolgern uns hier schreibt. Ich bin noch nie um meines Glaubens willen verprügelt worden. Bis jetzt noch nicht. Und das dann zu sagen, das ist Gnade bei Gott. Ja, wir müssen, glaube ich, die Gnade noch größer kennenlernen. Und wir lernen sie gerade hier kennen. Es ist Teil der Gnade. Es ist ein Teil, dass wir merken, es ist nicht unsere echte Heimat hier. Sind letztlich doch weltfremd. Wir sind Gottes Kinder. Und das ist dann wieder eine Gnade, wenn wir es sogar körperlich merken, das passt nicht zusammen. Aber wir tragen das mit Geduld, die Kränkungen und das Leiden. Und jetzt denkt er Petrus den anderen Gedanken, habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Die Antwort wäre, nein, natürlich nicht. Ja, wenn einer von uns mit 100 durch Kapfenberg fährt, ist es nur rechtens, wenn er dann noch abgestraft wird. Ja, das ist kein Grund, darauf stolz zu sein. Das ist keine gute Tat. Das ist falsch. Wenn ihr aber das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade bei Gott oder vor Gott. Spannender Gedanke. Versuchen wir das mal aufzunehmen, weiter zu durchdenken, wo betrifft mich das, wo betrifft dich das? Denn, damals die Haussklaven, aber und heute, wo erleben wir das? Und jetzt lenkt Petrus den Blick nämlich auf unser großes Vorbild. Ihr wisst doch, sagt er dann. Vorher der Gedanke, er schreibt in Vers 21, eben dazu hat er euch berufen. Leiden, und das haben wir oft vergessen, Leiden ist ein Teil der Berufung der Nachfolger. Das begegnet uns so selten, aber ich habe es von Geschwistern gehört, bei denen das Alltag ist. Und sie sagen, ihr in der westlichen Welt habt das vergessen. Das ist eigentlich auch vom biblischen Botschaft her. Leiden in der Nachfolge ist ein Teil des Evangeliums. Auch wenn der Körper das nicht so empfindet. Aber es ist ein Teil der Berufung. Und das steht hier. Eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten. Das wissen wir. Das haben wir eben im Gebet gesagt. Danke, dass du für uns gestorben bist, damit wir Vergebung haben. Und wir sind von Herzen dankbar dafür. Er hat für uns gelitten. Und er hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Spuren folgen. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Und ich habe das hier, in manchen Bibeln ist das auch so, etwas in Reimform gesetzt. Man geht davon aus inzwischen, dass das ein Lied oder als Lied gesungen wurde. Oder als, ja, wahrscheinlich als Lied in den Gemeinden gesungen wurde, dieser Teil. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Und für die Leute, die schon länger in der Bibel lesen, woran erinnert uns das? Oder auch für die, die in ihren Bibeln Parallelstellen haben. Woran erinnert uns diese Aussage? Jesaja 53. Ganz genau, das ist dieses Kapitel vom leidenden Gottesknecht. Damals steht noch nicht der Name Jesus dabei. Und interessant, so ein bisschen von hinten nach vorne dröselt der Petrus das auf. Ja, in Vers 9 steht, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Das steht in Jesaja 53, Vers 9. Eben, er war vollkommen. Kein unwahres Wort aus dem Mund und kein Unrecht getan. Das heißt, er war in Wort und Tat vollkommen. Das bezeugt Petrus hier über Jesus. Und Petrus hat ihn ja erlebt. Petrus war ja wirklich, wirklich hautnah dran. Ja. Und Petrus stellt ihm das Zeugnis aus und sagt, das, was in Jesaja 53 vorhergesagt wurde, das habe ich genauso gefunden. 3 Jahre, die ich erlebt habe, kein unwahres Wort von Jesus. Ein großartiger Herr. Das nächste, was er sagt, wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern, und das ist jetzt auch wieder der Gedanke für uns, das ist ja das, was wir aufnehmen dürfen, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Gott hat ja noch Möglichkeiten. Ob Gott hier schon eingreift und jemand zu seinem Recht verhilft, oder ob das Recht erst später hergestellt wird, das müssen wir dann ihm überlassen. Jesus hat sein ganzes Recht hier auf der Erde noch nicht bekommen. Noch nicht. Und zu seinen Lebzeiten als Menschensohn noch nicht. Und das ist jetzt Vers 7 aus Jesaja 53. Ja, er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun, damals wieder, für das Gute leben. Das ist schon das dritte Mal mit den guten Taten in diesem Abschnitt. Und hier nochmal am Vorbild von Jesus. Das ist Vers 4 und Vers 11 im Jesaja 53. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist Vers 5. In Jesaja 53. Also es gibt hier ständig diese Anknüpfung. Wir sind durch ihn, durch seine guten Taten, seine Rettungstat, nicht nur gute Tat, sondern Rettungstat, sind wir befreit, geheilt worden. Geheilt von unserer Sündennot, geheilt auch schon von unserem Ego. Und jetzt Der letzte Vers. Ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Das ist ja dann der Gedanke ist schon in Jesaja 53, ja, dass verirrte Schafe waren und die finden zurück zu dem guten Hirten. Das Bild vom guten Hirten hat Petrus bisher in seinem Brief noch nicht angeschlagen, das ist jetzt neu, aber das ist Petrus natürlich vertraut, weil eines von der letzten Begegnungen zwischen Jesus und Petrus war, hast du mich lieb? Und Petrus, diese Frage stellt Jesus Petrus. Und Petrus antwortet, ja, du weißt das, dass ich dich lieb habe. Und dann antwortet Jesus ihm, dann weide meine Lämmer, meine Schafe, meine Herde. Und jetzt macht Petrus genau diesen Blick und sagt, er ist der gute Hirte. Und wir folgen ihm. Versucht das zusammenzufassen, diesen recht langen, umfassenden Text mit vielen Aspekten drin. Aus Gottes Gnade geben wir unserem Ego nicht nach. Und das ist so ein Punkt, wo mich das immer wieder herausfordert. Das ist zum Beispiel, wenn ich einen Film anschaue. Ich bringe Dinge gerne, mache ich gern ganz. Jetzt beginne ich einen Film zu schauen, wo ich denke, das ist ein guter Film. Und irgendwo im ersten Drittel oder in der Mitte oder gar im zweiten Drittel merke ich, das ist ein schlechter Film. Und den Ausknopf zu betätigen, wenn ich den Film schon begonnen habe, auch wenn ich zusehends merke, der ist schlecht, das ist ein echter Kampf. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß von einem Mann, der hat noch ein größeres Problem. Der hat gern Eishockey geschaut, das ist noch kein Problem. Aber er hat gesagt, wenn ich das Eishockey fertig geschaut habe, schalte ich nicht mehr aus. Ich bin aufgepusht von dem Eishockeyspiel und ich schaue alles, was danach kommt, bis dass ich einschlafe. Und das ist spät. Und er hat gemerkt, er kriegt da, und er war gläubig und er war Ältester in der Gemeinde und er sagt, das gibt es doch nicht. Ich kriege die Kiste nicht aus. Ich kriege sie an, aber nach einem Eishockeyspiel nicht mehr aus. Das ist doch nicht zu begreifen. Und seine Lösung war, der Fernseher muss auf den Dachboden. Er sagt, ich muss mich eine Zeit lang zwangsbegrenzen. Hat mit seiner Frau gesprochen. Die hat gesagt, ich brauche den nicht. Ich habe andere Probleme. Da habe ich keins. Kannst du stehen lassen. Ja. Aber er sagt, gut, dann muss er jetzt auf den Dachboden. Und diese Saison werde ich eben gar nichts schauen. Weil das kann ja nicht sein, dass ich mir allen Müll anschaue bis in die Nacht rein und kriege da mein Ego nicht besiegt. Ja. Mögt ihr ausmachen, wo eure Kämpfe sind? Aus Gottes Gnade leben wir da, wo wir sind, ehrenwert, vorbildlich, gut und tun gerne Gutes. Das ist schön, viele von euch tun schon gerne Gutes, das ist dann leicht. Aus Gottes Gnade ordnen wir uns in die irdischen Strukturen. In unserer festen Bindung an Gott sind wir dazu befreit. Ja, wir sind nicht Knechte der irdischen Strukturen, sondern wir sind Knechte Gottes. Wir sind gebunden an ihn und dadurch befreit, in den irdischen Strukturen zu leben und auch angehalten, darin zu leben. Wobei Jesus Christus selbst unser großes Vorbild ist. Wir sehen das an einer Stelle schön, da wollen die irdischen Herrscher wollen von Jesus Tempelsteuer. Ich meine, Jesus war der neue Tempel, der personifizierte Tempel Gottes. Der hätte denen das erklären können. Er hat gesagt, reiß das Ding weg, braucht er eh nicht mehr. Braucht keine Opfer mehr. Noch ein paar Wochen, dann habe ich das hier erledigt. Wofür soll ich Tempelsteuer zahlen? Aber Jesus sagt zu Petrus, wirf die Angel raus und fang den Fisch. Da findest du so eine Doppelkreuzer drin und dann gibst du das für dich und für mich, dann passt das. Ja, er fügt sich da völlig in die irdischen Strukturen rein. Er ist unser Hirte. Ihm folgen wir. Amen.